vorigen Sonntag schon eine Predigt über das Thema Gemeinde. Über das Thema Gemeinde. Und es ging, das Thema war Jesus, der einzige Grund der Gemeinde. Das war das Thema von vorigem Sonntag und da haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht über das Thema. Und heute dachte ich ein bisschen fortschritten oder weitergehen und mal fragen, was erwartet Jesus von seiner Gemeinde? Wir wissen ja oder haben das vorigen Sonntag schon gehört, dass Jesus der einzige Grund der Gemeinde ist und dass er der Gründer ist, dass er der Eigentümer ist. Und heute mal fragen, was erwartet er denn überhaupt von seiner Gemeinde? Und dann, das ist ein wichtiges Thema, eine wichtige Frage, die wir immer wieder uns machen müssen und überlegen, wir sind da für Jesus, unsere Gemeinde gehört ihm. Und was erwartet er eigentlich von uns allen als Gemeinde? Und dann dieses Lied von Tanja und auch schon die anderen Lieder, die waren heute so passend, nicht? Die führen uns schon so im ersten Punkt rein, weil wenn man so die Bibel liest und anschaut und versucht, diese Frage zu beantworten, dann merkt man gleich, dass die Gemeinde ist da, um Gott zu loben und anzubeten. Deswegen sind wir Gemeinde. Wir wollen und müssen Gott loben und preisen. Wir müssen nur ihm anbeten. Ich würde sagen, die erste Richtung schaut die Gemeinde nach oben und sagt, Herr, wir sind da für dich. Wir sind da, um dich loben und preisen, um dich anbeten, zum Erkennen, dass du der einzige Gott bist, der lebendige Gott. Es gibt nur du. Und wir sind als Gemeinde deine Kinder und wir sind da, um dich anzubeten. Interessant, das merkt man schon am Anfang im Alten Testament, 2. Mose 20, Verse 3 bis 5. Das ist ja ein Prinzip, so, der immer noch da gewesen ist. Wir, Gottes Kinder, sollen Gott anbeten. 2. Mose 20, von 3 bis 5 heißt es so: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Misstat der Väter heimsucht bis ins dritte oder vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. So wichtig. Gott sagt, ihr sollt mich allein anbeten. Das hat er schon zu seinem Volk früher gesagt. Und wir als Gemeinde, wir sind auch da und wir sagen, ja, wir wollen das weitermachen. Wir wollen Gott loben und preisen. Interessant, als das Volk das nicht gemacht hat, früher, dann wurde es in die Gefangenschaft geführt. Nicht? Das war die Strafe dazu, das können wir nachher lesen, das könnt ihr auch zu Hause nachsehen, 2. Könige 17, von 7 bis 23, das ist das ganz klar. Als sie ungehorsam waren, als sie nicht Gott als den Einzigen hatten, mussten sie zur Gefangenschaft gehen. Ein bisschen weiter, im Neuen Testament, dann die ursprüngliche Gemeinde, die Gemeinde gleich nach Jesus, man merkt da, wie sie das auch machen. Man erkennt da zum Beispiel Apostelgeschichte 2, von 41 bis 47 ist da so ein wichtiger Text. Und beim 47 hört man, nahmen sie Speise mit Freuden und lauterem Herzen, lobten Gott und hatten Gnade bei dem ganzen Volk. Sie lobten fröhlich Gott. Das war auch in der ersten Gemeinde da. Sie lobten Gott weiter. Sie sagten, Gott, du bist wichtig für uns. Jeden Tag haben sie sich am Tempel, täglich haben sie sich am Tempel getroffen, nicht? 46. Sie waren einmütig im Tempel und lobten Gott. Lobpreis war da. Sie lobten Gott. Sie hatten das verstanden, dass sie als Gemeinde mussten den einzigen Gott loben und preisen. Und interessant, dass die Bibel sagt, sie hatten Gnade bei dem ganzen Volk. Das ist so zusammen mit dem Loben. Sie lobten Gott, sie nahmen Speise mit Freude und lauterem Herzen, lobten Gott und hatten Gnade bei dem ganzen Volk. Da Das ist mir so aufgefallen, dass das gleich dahinter steht. Sie lobten Gott und hatten Gnade vom ganzen Volk. Das Volk, das war, sie schauten sie und sagten, wow, wunderbar, was ist das dann für ein Volk, das Gott lobt und preist. Wenn wir als Gemeinde Gott anbeten, wenn wir Gott loben und preisen, dann werden die Leute, was da draußen noch stehen, und auf einmal sagen, wow, was geschieht denn da? Sie loben Gott, sie leben so lieblich zusammen, da passiert was. Nicht öfters sagen wir, nee, das kann da nichts passieren. Ja, da passiert was. Und diesen Lobpreis, wenn ich das so lese, dass das Volk das gut fand, wahrscheinlich lobten sie nicht nur im Tempel. Nicht? Dieser Lobpreis, der ging mit ihnen mit ins Alltag. Sie lobten Gott und preisten ihn auch im Alltag. Und das ist ja so wunderbar, dieser Lobpreis als Lebensstil. Es ist ja gut, dass wir hier, und das ist auch richtig, dass wir hier zusammen Gott loben und preisen, wie wir das bis jetzt gemacht haben. Das will Gott von uns. Aber die Frage, was ich mir stelle und morgen, wenn mein Alltag beginnt, von Montag bis Samstag, kann dann noch jemand, der mit mir arbeitet, erkennen, dass ich wirklich Gottes Kind bin und dass ich ihm lob und preise? Oder mache ich das einfach nur hier und wenn ich weg bin, dann sage ich, okay, nächsten Sonntag bin ich wieder da, dann singen wir wieder, das geht so gut und das ist wunderbar. Bei diesem Lebensstil, der Gott lobt und preist, haben wir so einen Lebensstil? Habe ich mir selber gefragt, wer mit mir arbeitet oder wer mit mir mehr Kontakt hat im Alltag, kann er wirklich sagen, oh, der Rainer, der singt nicht nur da in der Gemeinde. Der lobt Gott nicht nur da, seine Taten, mit dem lobt er auch Gott. Ich habe mal so eine Geschichte gehört, das war eine Geschichte von einem Kind von einem Pastor. Und eines Tages kam das Kind zum Gemeindehaus, zur Andacht, mit einer Tasche voll Sachen. Er sagt, ich will hier zum Gemeindehaus ziehen. Sagt die Leute, wieso? Ich will hierher ziehen. Ich habe hier meine Matratze, ich habe hier meine Decke, ich habe hier mein Essen. Ich will hier leben jetzt. Aber wieso? Dann sagt er, ja, weil mein Papa ist hier so lieb in der Gemeinde. Er ist so fromm, er ist so lieb, aber wenn ihr ihn zu Hause sehen würdet, da ist er ganz anders. Ich will diesen Papa haben, der hier in der Gemeinde schön fromm steht, der predigt, der singt. Wow. Öfter mal dann denke ich an dieses Beispiel und sage, was mache ich von meinem Leben, nicht? Das war jetzt ein Beispiel von einem Kind, von einem Pastor, nicht? Was geschieht wahrscheinlich auch andere auch so, nicht? Wie sind wir in unserem Alltag? Kann man das da erkennen, dass ich wirklich Gott liebe, dass ich Gott lobe, dass ich sage, mein Lobpreis, der ist am Sonntag genauso wie im Alltag? Das kann meine Familie erkennen, das kann die Leute erkennen, können die erkennen, die mit mir leben. So wichtig, Lobpreis, ein Lobpreis als Lebensstil. Das will Gott von uns als Gemeinde und als Gemeindeglieder. Bisschen weiter, noch ein zweiter Punkt. Wir haben drei Punkte, das ist jetzt der zweite. Gott will, dass seine Gemeinde lehrt und Gemeinschaft pflegt. Interessant. Gott will, dass seine Gemeinde lehrt und Gemeinschaft pflegt. Das ist jetzt unsere Pflicht mit unseren Brüdern und Schwestern, nicht? Erstmal schaut die Gemeinde nach oben, nach Gott. Und eine Gemeinde, die Gott lobt und preist, die kann gar nicht anders sein, als sich mit dem Nächsten zu kümmern. Wenn man Gott liebt, wenn man lebt für Gott, dann ist das auch zu sehen in unserer Gemeinschaft mit unserem Nächsten. Und mit unserem Nächsten schauen wir zur Seite und wir haben die Pflicht, sie zu lehren und Gemeinschaft pflegen. Ja, lehren, die Gemeinde muss lehren. Apostelgeschichte 2, 42 heißt es, sie blieben aber beständig in der Apostellehre. Erstmal, und dann kommt die Gemeinschaft. Aber sie blieben beständig der Apostellehre, die Jesus und die Apostel, die lehrten die Leute. Wenn die frisch zur Gemeinde kommen, dann müssen wir sie lehren, nicht? Müssen wir lehren, was Gottes Wort heißt, was Gott von uns will, das ist so wichtig. Interessant, dass Jesus viel als Lehrer erkannt wurde. Johannes 13, Vers 13, das könnt ihr nachher auch lesen, die Zeit, die geht so schnell, nicht? Da wurde er als Meister und als Herr erkannt. Ungefähr 40 Mal im Neuen Testament, 40 Mal wird Jesus als Lehrer anerkannt. Das ist wichtig. Jesus, der lehrt. Das Verb lehren erscheint ungefähr 127 Mal im Neuen Testament. Da merken wir, wie Lehren wichtig für Jesus war. Er hat gelehrt. Wir als Gemeinde, seine Gemeinde, er erwartet das von uns, dass wir lehren. Interessant, Matthäus 28, 20, da sagt er auch, lehret sie halten. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das Lehren ist so wichtig in der Gemeinde. Wir als Gemeinde müssen lehren. Und wenn wir so in die Gemeinde schauen, das ist ja so gut, nicht? Dass kleine Kinder da sind, dann Teenager, dann Jugendliche, dann Erwachsene, ältere Leute, das ist Gemeinde. Und wir müssen so kreativ sein als Gemeinde, dass wir alle lehren. Die Kinder sind jetzt im Kindergottesdienst, die bekommen jetzt die Bibel beigebracht in ihrer Art und Form. Wie wichtig ist das? Jeder muss gelehrt werden in seiner Art, dass er das verstehen kann. Das gehört auch, das gibt dann auch Anfänger, die frisch zur Gemeinde kommen, nicht? Die sagen, ich weiß wenig. Aber dann die, was schon mehr erfahren sind, die können sagen, oh, ich werde dich lehren, ich werde dir zeigen, was wichtig ist in der Bibel. Das ist so wichtig, wenn die Gemeinde so funktioniert. Und das will ja Jesus von uns. Es ist nicht immer einfach, so kreativ zu sein und zu sagen, ja, wir müssen kreative Formen finden, dass wir weiter lehren, weil es ist ja anders wie damals, als Jesus war. Wir wohnen ja in einer anderen Zeit, leben in einer anderen Zeit. Aber Gott will noch immer, der Jesus will, dass wir als seine Gemeinde lehren. Und gleich das nächste Wort bei Vers 42, Apostelgeschichte 2, 42 heißt, in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Dieses andere Wort Gemeinschaft, das ist auch so wichtig. Wir als Gemeinde, wir wollen ja Gemeinschaft, wir müssen Gemeinschaft pflegen. Wir beten zusammen, wir brechen das Brot zusammen. Interessant, dass sie damals auch noch alles zusammen hatten, nicht? Und wenn jemand in Gefahr war oder Not hatte, dann haben die anderen was verkauft und haben ihm mitgeholfen. Diese Gemeinschaft, die ist so wichtig, nicht? Dass wir schauen, wie geht es dir? Geht es dir gut oder geht es dir schlecht? Wie ist das in unserer Gemeinde? Nicht? Schauen wir noch auf den Nächsten? Diese Gemeinschaft pflegen und sehen, wie es den anderen geht und mithelfen. Dieses griechische Wort Koinonia, das vom Griechischen kommt und das heißt Gemeinschaft, bedeutet die tiefste menschliche Beziehung durch gegenseitige, offene und aufrichtige Hingabe um die Liebe unseres Herrn. Das ist so, wirklich sagen, wie geht's unseren Nächsten? Das muss uns wichtig sein. Das Neue Testament spricht viel über Gemeinschaft unter Christen. Interessant. Manche sagen sogar mehr als Gemeinschaft mit Gott. Ich sage, wer mit Gott Gemeinschaft hat, wie erkennt man das? An der Gemeinschaft zum Nächsten. Wer wirklich mit Gott tief unterwegs ist, der kann nicht anders, als sich rumschauen und sagen, wo nötigt jemand was? Der kümmert sich um den Nächsten. Das ist Gemeinschaft, pflegen und haben. Schön, diese Kleingruppen, das kann man ja auf viele Art machen, nicht? Viele Formen. So, jetzt, nach dem Gottesdienst gibt es ein gemeinsames Essen. Wie schön, nicht? Das ist Gemeinschaft. Zusammen essen, zusammen das Brot brechen und sagen, wir sind zusammen, wir essen zusammen. Das Brot brechen vielleicht zeigt schon da zum Abendmahl hier, aber das kann man auch anders machen, nicht? Das kann man auch zusammen essen, wie sie früher auch machten. Wunderbar, in den kleinen Gruppen einen Kaffee trinken, nicht? waren wir ja viel unterwegs diese Woche, so viele kleine Gruppen in der Gemeinde, wo man Bibel liest, wo man austauscht, wo man einen Kaffee trinkt, wo man was isst. Das ist Gemeinschaft, das will Jesus von unserer Gemeinde. Und zuletzt noch der letzte Punkt. Jesus will, dass seine Gemeinde evangelisiert. Das Rausschauen. Nicht? Erstmal hoch schauen wir zu Gott, Gott loben und preisen. Wir schauen zur Seite und sehen, kümmern uns um Gemeinschaft. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass noch Leute draußen stehen und sagen, wir wollen auch rein, wir brauchen auch Gott. Die Gemeinde, eine Gefahr ist, dass ja, das wird hier so gut und wir sagen, oh, das geht ja denen so gut und ja, wir schauen gar nicht mehr raus. Wenn es uns wirklich gut geht, dann ist es immer, sagen wir, laden andere ein und sagen, uns geht es hier so gut, bitte komm auch her. Das haben wir ja zuvor gehört, nicht? Leute wurden angeladen, zur Gemeinde kommen, als drei Leute jetzt heute aufgenommen wurden, die sagten, wir fühlten uns gut, weil Leute uns eingeladen haben von der Gemeinde. Das ist, machen wir auch mit Leuten, die noch nicht Jesus kennen. Wir müssen rausschauen und sagen, ja, die Gemeinde ist ja da, auch zum andere noch reinbringen. Wie? Predigen, Gutes tun, Wohltun, ein gutes Wandeln pflegen, wieder, nicht? Wie macht man das heute? Wie bekommt man Leute für Jesus? Wie kann man das noch? Das ist ja, wird ja öfters verschieden. Die Zeiten ändern sich, nicht? Früher in Brasilien hatten wir so große Evangelisationen. Ich weiß nicht, ob es die auch in Deutschland gab. Dann kamen Redner, dann waren die Hallen voll. Und dann wurde gepredigt und haben sich auch viele bekehrt. Und heute, da funktioniert das nicht mehr. Ich weiß nicht, ob hier noch, aber da, nee, da, das wird nicht mehr gemacht. Die Leute sind anders. Heute wahrscheinlich funktioniert diese persönliche Beziehung, nicht? Da du sagst, ja, ich liebe Jesus und ich werde im Alltag so wandeln, dass die Leute erkennen, dass ich ein Christ bin. Und dann macht man erst mal Freundschaft, nicht? Und dann so langsam gewinnt man die Person, dass die zu uns hört, auf uns hört. Und dann können wir ihnen von Jesus erzählen. Das funktioniert gut in Brasilien, vielleicht hier auch, ich weiß nicht. Evangelisation ab der Freundschaft, nicht? Man ist befreundet, man hat einen Freundekreis. Und so langsam ladet man die Leute zu uns ein und die sagen, wow, in diesem Heim geht es anders vor. Da lieben die Leute Gott. Und das ist eine schöne Methode. Viel mit Taten und weniger mit Sprechen. Ich habe mal so ein Vers oder ein Wort gehört, das ist sehr hart. Das sagt so, deine Taten schreien so laut, dass ich deine Wörter nicht höre. Ich weiß nicht, ob das in Deutsch ein Begriff ist, aber das bewegt mich immer. Jemand sagte, ja, wird viel gepredigt, aber wenig gelebt. Das muss passen, nicht wahr? Das muss passen. So wie wir mit den Leuten umgehen, das muss zu unseren Wörtern, zu unserer Predigt passen. Ich habe noch zuletzt eine Geschichte. Dieses als ein Christ leben. Auf der Weltkonferenz, Mennonitische Weltkonferenz, habe ich mal ein Beispiel gehört. Da war ein mennonitischer Pastor, der wohnt irgendwo in einer Stadt, wo es viel Muslims gibt. Und ich sagte, ich muss ihnen zeigen, dass ich ein Christ bin. Aber wie mache ich das? Gehe ich hin, predige zu ihnen oder wie mache ich das? Und dann hat er entschieden, er ging einmal in der Woche da, jetzt müsst ihr mir helfen, in die Moschee und hat da einfach mitgeholfen. Hat gar nichts gesagt, dass er ein Christ war. Er ging hin und hat da mitgeholfen und nach ein paar Wochen haben sie ihm gefragt, ja, wer bist du denn eigentlich? Wer sind sie denn eigentlich? Aber wieso? Wollen sie wissen, ja, sie sind jede Woche da und sie sind so liebevoll, sie helfen hier mit. Warum kommen sie her? Sagt er, ich komme her, weil ich Jesus liebe. Und ich will euch helfen. Sie, nee, das gibt's nicht. Sie sind Christen, ja? Aber wieso? Sagt, ja, ich bin der Pastor von der Mennonitengemeinde. Na, das gibt's doch nicht. Und sie kommen hier wochenlang hin und sagen nichts, reden nichts und helfen nur mit. Dann, ja, ich helfe nur mit, weil für mich ist das viel. Weil Jesus hat mir das so gelernt. Zur Liebe zu euch oder aus Liebe zu euch komme ich hierher und helfe mit. So ein Beispiel, nicht? Und ich sage, ja, das braucht die Welt viel heute. Evangelisieren, ja, predigen, wenn es nötig ist, aber manchmal auch leben als Christ. Dieser Lebensstil in unserem Alltag bringen, das kann ja nur funktionieren. Das will Gott von uns. Er will, dass seine Gemeinde auch evangelisiert und sagt den anderen Leuten, oh, wir sind hier. Wir sind hier, wir leben unter euch. Wenn ihr was braucht, ihr seid willkommen. Nochmal wiederholen, Gott erwartet, dass seine Gemeinde ein Segen für alle Völker ist. Das will Gott, dass seine Gemeinde, Gott und Jesus wollen, dass seine Gemeinde ein Segen für alle Völker ist. Die Gemeinde ist dafür da, um Gott anzubeten, lehren und Gemeinschaft pflegen, evangelisieren und andere zu Gott führen. Das will Jesus von seiner Gemeinde. Es gibt noch viele andere Punkte, nicht? Jetzt haben wir so drei wichtige gesehen, aber es gibt noch andere. Und möge Gott uns segnen, dass wir wirklich so eine Gemeinde sind, wie Gott oder Jesus es von uns haben will. Amen.